Moin ihr Lieben, heute ist Montag, der 10. November 2025 und ihr hört die 304. Folge des Volksparkgeflüsters, einem Podcast über den Bundesligisten Hamburger Sportverein. Für euch an den Mikrofonen sitzen heute Lars,
Lasse
und Jan.
Schön, dass ihr dabei seid, viel Spaß beim Zuhören und jetzt geht's los.
Moin, moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne. Deine Menschen, dein Geflügel so wunderschön.
Moin, moin.
Moin, moin, Hamburg, deine Straßen. Und nicht Wasser, was ein Hafen. Und in 100 Jahren werde ich dich von dir gehen.
Der 10. Spieltag der Herrenfußball-Bundesliga ist in den Büchern und damit für den HSV eines der Heimspiele, für das man durch die Knochenmühle zweite Bundesliga gegangen ist, 7 Jahre lang, denn wir hatten Borussia Dortmund im Volksparkstadion zu Gast am vergangenen Samstag. Und bevor wir ausführlich über das Spiel, die Leistung unseres HSV und allem weiteren drumherum sprechen, wollen wir das noch einmal ganz kurz einordnen, denn es war kein ganz normales Spiel, sondern der HSV hatte sich gemeinsam mit der Hanse Merkur und dem Aktionsbündnis Yes We Cancer auf die Fahnen geschrieben, dieses Spiel, diesen Spieltag zu nutzen, um unter dem Motto Wir gegen Krebs, Vorsorge kann Leben retten, sich stark zu machen und die Awareness dafür zu schaffen, wie wichtig und im Zweifel lebensrettend die Krebsvorsorge sein kann. Es gab ganz verschiedene Aktionen dazu rund um das Spiel. Die auffälligste sicherlich für alle Betrachterinnen und Betrachter war, dass der HSV auf den Trikots mit einem Sonderflock aufgelaufen ist. Hanse Merkur hat die Brust freigemacht für das Logo der Aktion Yes We Cancer. Und auch drumherum gab es das ein oder andere im Volksparkstadion, aber auch in der TV-Live-Übertragung bei Sky wurde das transportiert. Ich persönlich finde, und ich glaube, da spreche ich für uns alle drei, eine ganz tolle Aktion, eine ganz wichtige Aktion für ein Thema, was gerne so ein bisschen tabuisiert wird, was häufig so ein bisschen an den Rand gedrängt wird. Aber Vorsorge ist wichtig, Vorsorge kann Lebens retten. Und ich finde das toll, dass der HSV da Flagge zeigt und diesen Weg geht. Höchst emotional war das Ganze dann natürlich nicht nur für alle HSVerinnen und HSVer, sondern ich glaube, für jeden, der ein gesundes Herz in seiner Brust schlagen hat, insbesondere dadurch, dass mit Dennis Diekmeyer ein Testimonial eingeladen wurde vom HSV, der ja selber ein Betroffener ist. Lasse, du warst im Stadion. Erzähl doch mal, nimm uns mal mit, wie hast du das erlebt? Dennis hat ja im Stadion auch das Wort ergriffen.
Ja, das war krass emotional, muss man sagen. Also ich hatte auch schon den Podcast mit ihm darüber gehört, Abendblatt-Podcast, auch sehr empfehlenswert, weil er dann natürlich nochmal länger und tiefer darauf eingeht als im Stadion. Aber ja, er wurde halt über die ganze Geschichte echt mal ausgefragt oder hat die Leute informiert, weil das kann natürlich jeden treffen. Ich persönlich habe auch Krebs in meiner Familie, auch gar nicht so selten. Also ich selbst kann da auch mitfühlen. Ich habe auch schon Verwandte dadurch verloren, auch relativ junge Verwandte, auch in sehr kurzer Zeit. Und dementsprechend er als Vater, das ist, glaube ich, unvorstellbar tatsächlich. Und ich bin kein Vater. Ich glaube, als Vater ist das nochmal krasser. Und das hat man auch gemerkt, dass da wirklich fast alle im Stadion sehr ergriffen waren. Es geht hier um seine Tochter, Delaney. Und das ist schon krass. Also wirklich im Stadion. Es gab auch ordentlich Applaus für ihn. Und es hat ihn auch sichtlich mitgenommen, wie man gemerkt hat, dass ihm die Leute so viel Support gegeben haben. Man hat ja auch gesehen, René Adler war da im Stadion, hat noch mit ihm geschnackt. Es waren wirklich viele Leute da, die ihm auch sehr viel Zuspruch gegeben haben. Und auch nochmal positiv an dieser Stelle möchte ich hervorheben, dass auch die Dortmund-Fans sich sehr, sehr fair und ordentlich verhalten haben und auch mitgeklatscht haben und so. Es war schon echt insgesamt eine gelungene Veranstaltung für doch so ein schreckliches Thema.
Ja, und auch bei Sky im Fernsehen war Dennis Diekmeyer dann vorm Spiel noch kurz am Tisch bei Patrick Wasserzieher. Und da hast du auch gemerkt, dass auch bei einem so routinierten und abgeklärten Moderator, das meine ich überhaupt nicht böse, da auch sehr, sehr kurz davor war, dass ihn die Tränen übermannt hätten, als Dennis da von seiner Tochter und dem gemeinsamen Leidensweg, den die ganze Familie da momentan durchmacht, berichtet hat. An der Stelle, glaube ich, von uns allen, vom gesamten HSV-Kosmos auch nochmal, lieber Dennis, lieber Delaney, liebe Familie Diekmeyer, alles, alles Gute. Bleibt stark, kämpft weiter. Yes, we can ist das Motto und ich glaube, das schreien wir euch aus ganzem Herzen hinterher. Jetzt kein ganz einfacher Twist, den Blick zurück auf den grünen Rasen und auf das Geschehen der Fußball-Bundesliga zu lenken. Wir versuchen es aber trotzdem. Der 10. Spieltag hatte so die ein oder andere Anekdote auch außerhalb des Volksparkstadions zu bieten. Ich werfe mal als erstes hier in die Runde. Bayern wankt, fällt aber noch nicht. Jan, du schmunzelst schon. Wie hast du den Ausrutscher oder den Anfang vom Ende des Rekordmeisters bei Union Berlin erlebt?
Ja, ich denke auch, das kann nur der Anfang gewesen sein. Jetzt der Downfall des FC Bayern, den werden wir jetzt alle in den nächsten Wochen beobachten können. Ist nur eine Frage der Zeit, bis sie die irgendwann einkassieren. Ja, genug zum FC Bayern. Es sind auch noch viele andere interessante Sachen in der Liga passiert. Es gab die dritte Trainerentlassung. Gestern Abend hat sich der VfL Wolfsburg nach der Niederlage am Freitagabend, war es schon 2-1, gegen Werder Bremen vom Trainer getrennt. Und damit muss man ganz ehrlich sagen, wenn Werder Bremen sowas wie ein Colts hätte, dann könnten sie sich ihre dritte Kerbe in den Colt machen, denn alle drei Bundesligisten haben nach einer Niederlage gegen Werder Bremen ihren Trainer rausgeschmissen. Das ist so ein bisschen fies auch, weil du kannst anscheinend kannst du gegen jeden verlieren in der Liga, bloß nicht gegen Werder, dann wirst du direkt entlassen. Also kannst irgendwie 7 Spiele in Folge, kannst du Krütze spielen, aber gegen Werder, das lassen wir nicht zu, dann schmeißen wir dich sofort raus.
Ganz kurz an der Stelle, Blick auf die Tabelle, 4 Siege hat Werder, wer hat das denn überlebt?
Ja, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich irgendwie Heidenheim oder so könnte es gewesen sein, dass die da den Trainer rausstellen. Die nächsten Wochen werden noch relativ ruhig, also dauert ein bisschen, jetzt kommen ein paar Spiele, wo, glaube ich, der Trainer nicht rausfliegen wird, Köln und so, von daher.
Oder Werder ja nicht gewinnt.
Aber ja, schon spannend, dass Werder so ein bisschen das Trainer-Killer-Image hat. Dann leider auch mal wieder großes Thema an diesem Wochenende, der VAR. Alle regen sich drüber auf, also regen sich dann drüber auf, wenn es gegen sie läuft. Schöne Grüße nach Köln an der Stelle. So ist es halt im Fußball. Vor 2 Wochen oder letzte Woche saßen wir noch hier und haben gejammert über den VAR. Jetzt machen es halt die Kölner. Irgendwann trifft es mal jeden, ist halt so. Und dann Grüße gehen raus, unbekannterweise an für mich den Menschen des Spieltags. Das war der im Heidenheimer Block eine weiße Fahne dabei hatte. Und noch nie war eine weiße Fahne so passend. Der hat einfach bei 0-5 und 0-6 eine weiße Fahne geschwenkt, wo ich sagen muss, Hut ab. Also der hat es anscheinend so ein bisschen geahnt und treffender wurde wohl noch nie ein Spiel zusammengefasst, als dass jemand im Gästeblock einfach eine weiße Fahne schwenkt. Also Grüße unbekannterweise an den. Für mich bei allem, bei aller Traurigkeit und Ernsthaftigkeit, Fußball ist ja auch immer Ablenkung und das ist auch die schönste Nebensache der Welt. Und vielleicht kriegen wir so den Bogen jetzt so ein bisschen rum, indem wir sagen können, das ist für mich auch die Szene des Spieltags. Weiße Fahne im Block schwenken bei 0-6. Hut ab.
Ja, das ist an mir leider vorbeigegangen. Für solche kleinen Kleinigkeiten bin ich natürlich auch immer zu haben. Dann lass uns doch mal schauen auf das Sportliche, was im Volkspark passiert ist am Samstag. Wir sind gegen Borussia Dortmund mit einer im Vergleich zum Köln-Spiel auf 4 Positionen bzw. 4-fach personell veränderten Startelf ins Spiel gegangen. Wie man vielleicht erwarten konnte, ist Guendouzi wieder mit dabei gewesen. Mikkel Bransis musste für ihn auf die Bank. Dann, ich habe das unmittelbar vor Anpfiff eigentlich erst mitgeschnitten, dass Daniel Elfadli sich verletzt hat und, wenn ich das richtig mitbekommen habe, von Merlin Polzin auch leider über das Spiel gegen Borussia Dortmund hinaus ein paar Wochen war, glaube ich, dass der Wortlaut uns fehlen wird. Gute Besserung, Daniel, komm schnell wieder auf die Füße. Der wurde von John Torunariga in der Startelf ersetzt. Dann ist Capaldo wieder mit dabei gewesen. Der hat personell den Part von Fabio Vieira, der ja durch die gelb-rote Karte in Köln gesperrt fehlte, übernommen, ist aber auf die von ihm angestammte rechte Innenverteidigerposition gerückt und Nikola Remberg dafür wieder ins Mittelfeld. Die 4. Änderung war dann das, was sich viele erhofft, viele gewünscht hatten und auch wir gesagt haben, es ist im Zweifel jetzt irgendwann einfach erforderlich, einen Impuls zu setzen, beziehungsweise Renzi nicht starten zu lassen. Und Yusuf Paulsen ist so zu seinem Startelfdebüt für den HSV gekommen. Mit Dortmund kam der Tabellendritte, der in den ersten 9 Spielen ganze 6-mal zu 0 gespielt hat. Jan, du hast für uns die dankbare Aufgabe, dich insbesondere der ersten Halbzeit mal nähern zu können. Wie hast du den Beginn des Spiels erlebt, die erste Halbzeit erlebt? Und ja, was sind so deine ersten Eindrücke des Spiels?
Ich glaube, in einem neutralen Podcast würde man über dieses Spiel insgesamt den Mantel des Schweigens hüllen. Jetzt sind wir kein neutraler Podcast, sondern ein Fan-Podcast. Vor allen Dingen die erste Halbzeit war relativ arm an Höhepunkten, finde ich zumindest. Dennoch war sie eigentlich sehr interessant. Denn also wir spielten in einem sehr, sehr tiefen 5-4-1-Block. Ich habe mal nachgeguckt, die Zahlen, 38 Meter war unsere Linie. Der BVB presste unglaublich früh. Die sind echt richtig früh draufgegangen, waren auch sehr aggressiv, aber nicht jetzt faultechnisch, sondern waren wirklich sehr, sehr früh dran. Die haben ihre Außenverteidiger, das hatten wir auch letzte Woche, hatten wir das auch ein bisschen gemutmaßt, haben ihre Außenverteidiger sehr, sehr hochgezogen. Das zwang Ferro sehr, sehr oft zu hohen Bällen. Kann er normalerweise gut. Insgesamt haben wir uns oftmals, und das finde ich eigentlich ganz clever auch, aus Situationen immer wieder mal befreit durch hohe Bälle. Wir haben also nicht versucht, hinten rauszuspielen, weil der BVB einfach so früh drauf war und wir möglichst keine Fehler im Spielaufbau machen wollten. Und das führt eigentlich dazu, dass wir, wie ich finde, eine sehr, sehr höhepunktarme erste Halbzeit haben. Ich habe mir nicht so viele Chancen rausgeschrieben. Fünfte Minute, Torunariga, du hast es eben erwähnt, Lars, kam kurzfristig rein ins Spiel. Geile Grätsche. Ich weiß nicht, ob der Ball reingeht, aber sieht natürlich gut aus, wenn der Abwehrspieler so ein Ding erstmal in den ersten Minuten raushaut. Ist auch einfach, wo ich sage, so, das ist eine Szene für die Fans und auch fürs Stadion. Und auch
für ihn selbst.
Und für ihn selbst natürlich. Gibt Sicherheit in dem Moment. Vielleicht wäre er vorbeigegangen, keine Ahnung. Und der BVB hatte für mich optisch ein ganz klares Übergewicht in der ersten Halbzeit. Der Kommentator Martin Harnik sprach sehr, sehr oft davon, dass der HSV es versuchen müsste, längere Zeit in Ballbesitz zu sein. Da würde ich sagen, finde ich jetzt nicht so unbedingt, denn das war schon gut, dass wir versucht haben, hinten klar rauszuspielen, notfalls auch mal lang zu schlagen. Unsere erste gute Chance war in der 30. Gottschalk mit einer sehenswerten Flanke und Jean-Luc Dompé nimmt den Ball gut an, zieht wie immer mit seinem Move in die Mitte. Leider wird dann der Schuss von Anton blockiert. Ich denke immer so, wenn solche Dinge aufs Tor gehen, habe ich immer das Gefühl, wow, der ist eigentlich schon drin. Oder zumindest der Abpraller bietet eine gute Chance. Und dann war 35. Minute, sehr guter langer Ball auf Bayer, der den Ball sensationell gut annimmt. Torunariga sieht da nicht gut aus. Bayer macht ihn ganz gut frisch, passt dann am Fünfer quer zurück. Und Chukwuemeka, ja, ich sag dann immer, Bundesligaspieler müssen den aufs Tor bringen zumindest. Also, dass der da so ein Field Goal macht, NFL war ja erst am Sonntag, also das finde ich für ein Bundesligaspiel immer so ein bisschen, naja, ein bisschen traurig, muss ich sagen, aber gut. Und dann kommt die beste Chance in der ersten Halbzeit, jedenfalls für mich, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber es ist für mich die beste Chance in der ersten Halbzeit, nämlich ausgerechnet Capaldo, 1,77 groß, macht mit einem Kopfball, den er an die Latte setzt, in meinen Augen eigentlich die beste Chance, sodass man sagen kann, optisch vielleicht der BVB mit einem klaren, deutlichen Übergewicht, aber von den Chancen her waren wir mindestens ebenbürtig und ich würde sagen, dass der Lattenkopfball schon die bessere Chance ist eigentlich. Wobei insgesamt muss man sagen, 0,15 zu 0,63 XG, 3 zu 10 Torschütze, 36% Ballbesitz für uns, 0 zu 4 Ecken, aber das sind alles die nackten Zahlen. Positiv möchte ich sagen, wir haben super wenig zugelassen. Das war optisch gut vom BVB, aber wir waren in der klar guten Rolle, das alles wegzuverteidigen. Eine Sache, und da bin ich jetzt mal auf eure Meinung gespannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand Paulsen in der ersten Halbzeit sehr, sehr, sehr blass. Wirklich wenige Ballaktionen, eine ganz geringe Zweikampfquote. Das Anlaufverhalten fand ich sehr, sehr merkwürdig. Und ich möchte da Martin Harnik zustimmen, der gesagt hat, ich kann das verstehen, dass Merlin heute auf Paulsen zurückgreift, weil Renzi, der Lauf ist nicht so gut und man muss ihn auch mal irgendwann vor sich selbst schützen und ist vielleicht ganz gut, heute mal den Move zu machen. Aber er sagte dann direkt, und das sehe ich eigentlich genauso, dass heute wird kein Paulsen-Spiel werden und die Halbzeit hat ihm dann irgendwie auch recht gegeben, finde ich.
Also ich finde den Take zu Yusuf Paulsen beziehungsweise dazu, dass er im Grunde gar kein Faktor in der ersten Halbzeit war, durchaus berechtigt. Ich würde nur das sogar noch ein bisschen ausweiten wollen und sagen, vollkommen unabhängig davon, ob bei uns vorne als erster Anläufer, als zentraler Spieler Yusuf Paulsen, Bobby Glatzel, Rensford Jeboer Königsdörfer oder meinetwegen auch Ryan Philipp gespielt hätte, das war einfach gar kein Spiel, was in irgendeiner Form demjenigen Spieler die Möglichkeit gegeben hätte, groß eingebunden zu sein. Und warum sage ich das so? Wir haben uns so tief zurückgezogen in der ersten Halbzeit, dass unsere letzte Linie teilweise auf 36 Meter vor unserem Tor war. Und ich habe mir in meinen Notizen tatsächlich auch notiert, das ist so 33. Minute habe ich mir hier aufgeschrieben. Der HSV steht jetzt wieder super tief mit Yusuf Paulsen als erstem Anläufer rund 40 Meter vor dem eigenen Tor. Das heißt, selbst wenn man da sagt, das Anlaufen ist erfolgreich und man schafft es, meinetwegen den Angriffsversuch von Borussia Dortmund im Keim zu ersticken, was dann ja das Einzige ist, was ich erreichen kann, wenn ich tatsächlich schon in der eigenen Hälfte das Ganze fabriziere, dann ist der Weg nach vorne zum Tor so weit, dass dort vermutlich auch ein Weltklasse-Sprinter Probleme hätte, gegen eine einigermaßen gut sortierte Restverteidigung mit dem Ball dann Zug zum Tor zu entwickeln. Insofern, glaube ich, tut man Josef Paulsen damit in dem Fall fast ein bisschen Unrecht, das jetzt negativ zu kritisieren oder überhaupt zu kritisieren, dass er nicht Teil des Spiels war, weil wir haben offensiv im Grunde gar nicht groß stattgefunden lassen. Gehst du damit?
Ja, gehe ich mit. Aber auch wenn wir offensiv wenig stattgefunden haben, stimme ich Martin Harnik bei einigen Sachen zu, aber bei der Sache, dass wir mehr Ballbesitz brauchen, stimme ich nicht zu, weil es ist ja immer eine Sache, was erwartet man? Da kommt Borussia Dortmund, das ist die zweit- oder drittbeste deutsche Mannschaft momentan, die spielen in der Champions League. Ich weiß nicht, warum da unser Anspruch sein muss, dass wir da jetzt unbedingt mehr Ballbesitz haben. Also ich, ja, offensiv haben wir wenig Output gehabt, aber ich fand insgesamt, war ich mit der ersten Halbzeit total zufrieden, weil der HSV gerade defensiv echt gut gestanden hat, viel dagegen gehalten hat. Und das ist für mich die Spielweise auch zu Hause im Heimspiel, was ich auch erwarte gegen so einen Gegner wie Borussia Dortmund. Da will ich eigentlich gar nicht, dass wir mehr Ballbesitz haben. Wofür denn? Damit wir weiter aufrücken, die uns mit ihren schnellen Spielern auskontern? Das geht am Ende nach hinten los. Gerade in dieser Phase der Saison.
Da gehe ich komplett mit. Da bin ich komplett bei dir. Was mir aufgefallen ist in der ersten Halbzeit, ist erstens, dass es uns gelungen ist, Borussia Dortmund im Grunde genommen, bis auf die eine Chance, Jan, die du gesagt hast, die Gott sei Dank weit übers Tor geht, gar nicht aus dem Spiel heraus zu zwingenden Gelegenheiten kommen zu lassen. Nee. Mit anderen Worten, auch wenn wir Dortmund bis in unsere Hälfte mehr oder weniger ungestört haben den Ball vortragen lassen, ist es uns gelungen, so kompakt zu sein, so diszipliniert zu sein, dass nichts angebrannt ist. Das finde ich in einer ersten Halbzeit vollkommen in Ordnung, denn es war ja nicht so, dass wir, sobald wir den Ball hatten, ihn versucht haben, in C-Rang zu dreschen, sondern wir haben ja durchaus versucht, über ein, zwei schnelle Bälle hinten rauszuspielen. Und auch das ist mir aufgefallen. Es waren dann häufig, dass eine Fußspitze fehlte. Das waren wirklich Nuancen, die im Zweifel vielleicht eine Konterchance möglich gemacht hätten. Ob es dann im Einzelfall Konzentration war, ob es dann doch der defensiven Grundordnung geschuldet war. Das müsste man sich im Einzelfall angucken. Aber ich finde nicht, dass wir passiv waren. Und das, finde ich, schwingt so ein bisschen mit bei der Kritik von Martin Harnik. Wir waren gegen den Ball, wie ich finde, sehr aktiv. Wir haben das Dortmund sehr schwer gemacht, zumindest im letzten Drittel. Jeder der Dortmunder Spieler, der den Ball annahm oder kontrollieren wollte, wusste, dass er im Grunde genommen sofort unter Druck steht vom heranschiebenden Hamburger Spieler. Und ich finde auch, dass unser Spiel sich ein Stück weit verändert hat im Laufe der ersten Halbzeit. Während wir in den ersten 10, 15 Minuten tatsächlich nach Balleroberung auch gerne den langen Schlag benutzt haben. Jan, finde ich, hast du genau richtig gesagt, ist uns Mitte der ersten Halbzeit ein bisschen eher, und da kann man auch wunderbar statistisch mit den Y-Scout-Daten untermalen, da sieht man nämlich, dass wir viel mehr versucht haben, auch mit weniger langen Bällen und damit mehr flach, durchaus mit mehr Risiko natürlich, aber auch aus der letzten Linie uns rauszukombinieren. Da habe ich die ein oder andere Parallele gesehen, die mich an das Leipzig-Auswärtsspiel erinnert hat, wo ich auch manchmal dachte, oh, das ist jetzt aber nicht ganz ohne. Da braucht es auch Selbstvertrauen für. Aber das hatten unsere Spieler. Das haben wir gut hinten rausgespielt. Und zwar über alle. So über Luka Vucevic, über Capaldo, aber auch über Torunariga. Da sind wir das ein oder andere Mal über die erste Dortmunder Pressinglinie hinweggekommen. Dass wir dann das Ganze nicht wirklich mit der Konsequenz weiter nach vorne getragen haben wie in Leipzig, okay. Aber es war die erste Halbzeit. Und für Borussia Dortmund war das hier ein Auswärtsspiel bei einem Aufsteiger. Ich will nicht sagen, ein kalkulierter Sieg, aber wenn es zur Pause 0-0 steht, wird uns Borussia Dortmund irgendwann Räume geben müssen. Insofern teile ich da nicht die Einschätzung von Martin Harnik, dass der HSV in der ersten Halbzeit schon über Gebühr hätte mehr versuchen müssen, aufs eigene Tor zu gehen.
Wenn man sich den Y-Scout-Report anguckt, sieht man beim HSV, vielleicht meinte er das, von der 16. bis zur 30. Minute hat der HSV einen PPDA-Wert von 66. Das heißt, man hat 66 Aktionen von Dortmund zugelassen, bevor man an den Ball gegangen ist. Und Dortmund hatte innerhalb der ersten Halbzeit einen Wert von 8,3, 7,1 und dann am Ende der ersten Halbzeit von 22. Also sie haben auch gepresst. Es ist nicht so, dass Borussia Dortmund irgendwie auch aufs Tempo gedrückt hat. Sie haben ja was versucht. Sie haben immer versucht, nach vorne zu pressen und den HSV unter Druck zu setzen. Und gerade deshalb finde ich es eigentlich richtig, was der HSV gemacht hat. Ja, natürlich wirkt ein PPD-Abwert von 66 sehr passiv, aber für mich aus Stadionsicht passt da der Eye-Test nicht zusammen. Es war nicht so, dass uns da Borussia Dortmund totgepresst hat, auch wenn die Statistiken das quasi sagen sollen, aber so war es nicht.
Das waren Dortmunder Ballstaffetten in Spielfeldbereichen, an denen sie uns eigentlich aus dem Spiel heraus nicht wehtun konnten.
Ja, genau. Ja.
Das Spiel von Dortmund war ja auch darauf angelegt, möglichst früh in Führung zu gehen. Wir dürfen nicht vergessen, die kommen aus 7 Spielen in 21 Tagen. Die kommen aus einem schwierigen Auswärtsspiel bei Manchester City mit viel Reisen. Und die hatten schon den Plan, möglichst früh das Tor zu erzielen und sich dann zurückzuziehen. Das hat man auch schon gemerkt. Und deswegen sage ich ja, wir haben in der Anfangsphase wirklich viele klare Bälle hinten rausgespielt, weil wir eben keine Fehler im Spielaufbau machen wollten. Und letztlich ist der Plan vollkommen aufgegangen. Die gesamte Kritik richtet sich, glaube ich, eher daran, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte am Fernseher, naja, er wartet eigentlich auf das 1-0 für Dortmund, um dann sagen zu können, sehen Sie, hätten sie mehr Ballbesitz, hätten sie diese Chancen nicht zugelassen, die schwimmen jetzt ganz schön. Aber sei es drum, ich fand, das war eine solide erste Halbzeit vom HSV. Mit den Dingen, die wir jetzt angesprochen haben, glaube ich, können wir dann auch jetzt Lasse mit dir weitermachen mit der zweiten Halbzeit.
Ja, also ich runde nochmal ab bei mir. Also ich war aus Stadionsicht sehr zufrieden mit dem HSV. Und ja, die zweite Halbzeit beginnt auch sehr feurig, sag ich mal. Es gibt direkt das Foul von Toro Nariga an Schlotterbeck. Ist eigentlich eine gelbe klare Karte. Hat der Schiedsrichter nicht gegeben. Der Schiedsrichter hat im gesamten Spiel auch nur 2 gelbe Karten gegeben. Ich habe auch schon die Diskussion geführt, dass der Schiri vielleicht nicht so gut war und vieles nicht gesehen hat und zu viel hat laufen lassen. Ich bin ehrlich, aus Stadionsicht hat mir das Spiel sehr gefallen, weil ich auch die englische Spielweise sehr mag. Und der Schiedsrichter hat echt viel laufen lassen. Und es war dadurch auch, es hat mir einfach gefallen, dabei zuzusehen. Das war einfach ein hartes Spiel, aber jetzt nicht irgendwie unfassbar unfair. Auch wenn der Schiedsrichter, das muss man zugeben, natürlich zum Beispiel anhand dieser Szene auch einige Szenen übersehen hat, wo man hätte auch faul pfeifen können. Also das ist auch, gehört auch zur Wahrheit. Aber mir hat diese Linie eigentlich ganz gut gefallen tatsächlich. Dementsprechend gibt es dann bei diesem Foul, wo Schlotterbeck auch wirklich Schmerzen hat, eine relativ lange Behandlungszeit, die uns dann am Ende, um den Bogen zu spannen, auch noch zugutekommen wird. Dortmund dann weiter druckvoll tatsächlich. Sie haben dann Anfang der ersten Halbzeit weiter gepresst. Einmal rettet uns Toro Nariga mit einer schönen Sprintgrätsche und einmal rettet uns Luka Vuskovic, der den Ball nach einer schönen Kombination von den Dortmundern durchs Zentrum an einen Dortmunder abblockt, also perfekt gemacht, sodass es sogar noch Abstoß für den HSV gibt. Dann, ich habe in der zweiten Halbzeit auch gar nicht so viel hier aufgeschrieben, weil es auch relativ nicht viele Torraumszenen gab auf beiden Seiten. 62. kommt dann Ramsey für Paulsen. Jetzt hatten einige ja Angst, dass Paulsen hatte sich irgendwie hingesetzt und wirkte so K.O. und hatte keine Luft mehr. Jetzt hieß es ja, es war keine Verletzung oder so, es war einfach nur ein sportlicher Wechsel. Ich denke mal, die Wahrheit liegt da irgendwo dazwischen, weil aus Stadionsicht sah es für mich auch schon so aus, dass bei Paulsen so ab der 55., 60. schon ordentlich die Luft raus war. Also ich denke, vielleicht wurde das auch gesagt, um ihn so ein bisschen zu schützen. Aber ich denke schon, dass die Kondition da am Ende war.
Also er selber sagte auch im Interview oder in irgendeinem Medium nachher, er hätte keine Sekunde länger laufen können. Also er war platt.
Es war keine Verletzung, es war dann nur...
Nein.
Er war alle.
Ja.
Ja, und dann hat Dortmund den ersten Angriff, wo sie dann halt durchkommen. Und Chukwuemeka macht sein erstes Bundesligator als Profi in der Bundesliga. Ja, der HSV konnte die Ecke, aus der dann das Tor weiterführend entstand, erst noch abblocken. Der Ball fliegt dann nochmal in den Strafraum. Ja, Schlotterbeck wirklich stark, Seitfallzieher, artistisch, dann zum eben genannten Chukwuemeka und der trifft den Ball halt top platziert. Es stehen dann noch 3 eigene Spieler vor Ferro, sodass er nicht wirklich was sehen kann. Ja, und dann setzt er den halt wirklich platziert unten rein. War ein bisschen Pech dabei, muss man ernsthaft sagen. Ich habe mich im Stadion drüber geärgert, weil das für mich auch so die erste große Chance war, die dann Dortmund wirklich hatte. Und dass die dann drin ist, hat dann natürlich so ein bisschen, hatte man Angst, jetzt kann Dortmund frei aufspielen und geht aufs 2-0. Hat Dortmund aber nicht getan. Weil Dortmund hat nach diesem Wechsel direkt reagiert und bringt Adeyemi für Bayer. Und man hat direkt gesehen, mein Sitznachbar im Stadion meinte auch schon, die gehen jetzt schon direkt auf Konter. Also die stellen sich jetzt auch weiter hinten rein und versuchen den HSV auszukontern und gehen nicht wirklich durch weiterführendes krasses Pressing auf das 2:0. Das sieht man auch an den PPDA-Werten im Laufe der zweiten Halbzeit. In der 45. bis 60. hatten wir noch einen PPDA-Wert von 5 auf Dortmunder Seite. Das fällt dann in der 61. bis 75. auf einen Wert von 27,5. Und am Ende wird es noch mal besser, 14,8. Aber der HSV hat sein PPDA gesteigert. Am Ende der ersten Halbzeit hatte man 11,7, dann hatte man 12 und dann hat man ab der 61. hatte man 6,2 und am Ende 3,9. Also der HSV hat sein Pressing immer weiter gesteigert und Dortmund hat ganz klar, das hat man auch auf dem Feld gesehen und es unterstützen die Statistiken, Dortmund hat am Ende ganz klar mehr auf Konter gesetzt als auf dieses Pressing, was sie noch in der ersten Halbzeit versucht haben. Und das ist ihnen am Ende, das ist man immer schlauer, am Ende in meinen Augen auf die Füße gefallen. Der HSV reagierte auch auf diesen Wechsel und auf den Spielverlauf und brachte dann Glatzel für Philippe und Miguel Bro für Gotschalaischwili. Ja, Glatzel hatte dann in der 76. auch direkt die erste gute Chance nach einem schönen Pass von Lokonga durch die Schnittstelle im Zentrum. Ah, das kann schon das 1:1 sein, aber Bobby platziert den schön, aber kriegt nicht genug Druck hinter den Ball.
Das ist für mich fast die gleiche Szene, die Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit
hat,
wo sie das Field Goal machen, wie Jan es gesagt hat. Nein, das Field Goal.
Ah, das Field Goal durch.
Wo Jan noch sagte, ein Bundesligaspieler, von dem erwarte ich, dass er den Ball aufs Tor kriegt, da musste ich schmunzeln. Bobby kriegt ihn aufs Tor, aber nicht mit genug.
Ja, es sah ein bisschen klicklich aus leider, das muss man leider sagen. Ja, dann kommt Dompe zur Flanke, weil Ryerson ihn nicht stört. Der Ball wird rausgeblockt, kommt dann aber zurück von Anton. Dann nochmal zu Lokonga, der auf Ramsey spielt. Der wird dann von Anton gelegt im Strafraum. Ja, mit HSV-Brille sagt man natürlich, oh, Elfer, da muss er pfeifen. Aber in der Wiederholung wird dann klar, da ist nichts. Also wirklich, also ja, das sah dann aus dem Fernsehaufnahmen und auch in der Aktion schlimmer aus, als es dann am Ende war. Also ganz klar kein Elfmeter. Man merkte aber anhand dieser Aktion, der HSV, das waren auch so die einzigen Chancen, die wir hatten. Der HSV war bemüht, das hat man gesehen, aber man hat auch wirklich sich schwer getan, irgendwie durchzukommen. Also Dortmund stand halt auch gut hinten drin, weil sie sich halt auch mehr nach hinten zurückgezogen haben und nicht mehr ganz so viel nach vorne gemacht haben, weil ich habe ja auch keine großen Chancen von Dortmund mehr auf meinem Zettel. Ja, und dann macht Polzin so den Standard-Move, aber den Move, den wir schon öfter gesehen haben, wenn wir zurückliegen. Er bringt das Kopfballungeheuer Ramos für Capaldo und Balde für Toro Nariga. Heißt im Bestfall Flanke Balde, Kopfball Ramos, Tor. So kam es nicht, aber tatsächlich ziemlich ähnlich. Es ist so für mich, um jetzt ein bisschen romantisch zu werden, schon so ein Moment, warum man Fußballfan geworden ist, was dann passiert ist. Ne? Das ist ja schon, das trifft das schon auf den Kopf. Also ja, die Nachspielzeit ist dann abgelaufen tatsächlich, die 7 Minuten. Dompes Hereingabe wird geklärt und kommt zurück zu Muheim. Der schlägt den Ball in den Strafraum. Ramsey und Ramos steigen gemeinsam hoch und ausgerechnet Ramsey Königsdörfer köpft den Ball ins Tor. Er schlägt neben dem rechten Pfosten ein. Ja, und wie Ramsey da hochspringt, es ist ein Traumkopfball. Es ist dann mal wieder das alte Thema Ramsey. Die Einfachen macht er nicht, 3 Monate lang kein Tor. Und so ein Ding, da steht er 1 Meter in der Luft und köpft das Ding Weltklasse, Peter Crouch-mäßig da ins Tor. Es ist wieder, diese Aktion beschreibt den Spieler Rendsburg Königsdörfer einfach, wie gesagt, in einer Aktion. Es ist, ja. Und ja, muss ich euch nicht erklären, ihr vom Fernseher habt wahrscheinlich auch ordentlich die Couch zerlegt. Also ich bin, das Stadion ist explodiert. Und dann, ja, gab es halt noch eine Szene, die in den Highlights nirgendwo erwähnt wurde, was mich eigentlich gewundert hat. Weil wenn das passiert, dann wird es historisch. Dompe bekommt den Ball in der eigenen Hälfte, legt den richtig sehenswert auf Miro zurück. Der schlägt den Ball nach vorne. Balde macht das sehr gut, setzt da seinen Dortmunder Gegenspieler unter Druck. Dadurch spielt der einen Fehlpass zu Mikkel Bro, der schön auf Dompe spielt, der durchgelaufen war. Ja, und der ist dann auf der halblinken Position, seine typische Dompe-Position, macht den typischen Dompe-Move, dass er so ein bisschen nach innen zieht, legt sich den Ball auf den starken linken Fuß, aber im letzten Moment grätscht noch ein oder springt noch ein Dortmunder dazwischen, verhält sich auch so klug, dass es kein Handspiel gibt und dadurch ist diese Situation dann erschärft. Und ich behaupte, wenn der durchgeht, ist das Ding drin. Weil die vom Winkel her und von der Schussbahn her, oh, wenn da der Dortmunder nicht reinspringt, das Ding kommt hundertprozentig auf den Kasten. Und das Ding liegt sogar vielleicht im Winkel. Aber ja, das wäre dann vielleicht doch zu viel des Guten gewesen. Der Jubel nach dem 1:1 war dann auch schon geil genug. Ich glaube, das wäre vielleicht auch dann zu viel für einige gewesen, wenn das Ding noch fällt. Also, aber das war schon, also die letzte, diese Aktion da, das war fantastisch, wirklich.
Also ich finde, diese zweite Halbzeit, die hat diesen fast schon unerklärlichen Bruch nach dem, oder Momentum-Switch, möchte ich es mal fast nennen, nach dem Dortmunder Führungstor. Und das ist etwas, was ich auch bis jetzt nicht verstehen kann, weil wir reden hier von Borussia Dortmund, wie gesagt, einer Mannschaft, ja, 7 Spiele in 21 Tagen und so weiter, ist alles richtig, aber auch die wechseln, auch die bringen Spieler von der Bank und verlegen sich aber im Grunde in dem Moment, wo sie auswärts bei einem Aufsteiger 1-0 in Führung gegangen sind, darauf, dieses Ergebnis zu verwalten und sofern der HSV etwas anbietet, nochmal zuzustechen, aber quasi nicht mehr aktiv selber drauf zu gehen, ein zweites Tor zu schießen und das Spiel zu beenden. Und du hast es richtig gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Für mich ist es nicht nachvollziehbar, wie krass Borussia Dortmund die Kontrolle über dieses Spiel aus der eigenen Hand gegeben hat.
Du siehst das bei den PPDA-Werten. Ab der 61. Minute, also quasi, oder ab dem Tor, nach dem Wechsel, hat der HSV plötzlich einen Ballbesitz von 68%.
Genau.
Und also, bei Dortmund fällt es auf 32 runter, wie ich es gesagt habe. Die haben einfach nur noch versucht auszukontern, indem sie den schnellen Adeyemi gebracht haben. Also, ja, das
ja, und dann bringt
für
sie
mich
der
auch unerklärlich, warum man da nicht versucht, den Sack zuzumachen. Ja,
und dann in der 82. wechseln sie ja nochmal defensiver. Und
ja, genau.
Mit Felix Metscher für den Torschützen noch ein Spieler, der eher auf Absicherung aus ist, vielleicht einen Pass spielen kann, aber eben keiner ist der, der im Zweifel dem Spiel, dem HSV den Gar ausmacht. Und was mir gut gefallen hat auf der einen Seite ist, dass ich das Gefühl hatte beim HSV, dass keine Hektik oder keine überhastete aktionistische Spielweise an den Tag gelegt wurde, sondern es blieb bei dem Schema, dass wir den Ball versuchen, irgendwo auf dem Flügel so in eine Position zu bekommen, dass wir über Hereingaben arbeiten. Die waren, das gehört aber, finde ich, auch dazu, gerade in der Schlussphase, qualitativ echt unterirdisch. Also
ja,
die Flanke von Miro Muheim, die am Ende Renzi, du hast es gesagt, überragend abschließt, ist qualitativ die einzige Flanke, aus der echte Torgefahr überhaupt resultieren konnte.
Da schließt sich der Kreis zum Wolfsburg-Spiel.
Genau, also ja, das ist etwas, gerade so leid es mir tut, aber die Hereingaben von William Mikkelbrand-Sies nach seiner Einwechslung waren wirklich allesamt ein Fall für, wäre es ein Kopfball, hätte ich gesagt, da müssen wir ans Kopfballpendel, so müssen wir vielleicht im Training nochmal ein paar Flanken üben. Nein, das war eigentlich zu wenig und so ging es mir tatsächlich am Fernseher, dass ich natürlich gehofft hatte, aber für mich, ja, der HSV hatte die Kontrolle über dieses Spiel und der HSV hatte überwiegend Ballbesitz und all dergleichen. Aber es war für mich nicht so, dass ich das Gefühl hatte, wenn das Spiel noch 2, 3, 4 Minuten dauert, dann machen wir hier noch einen. Ganz ehrlich nicht, ging euch das anders? Für mich war das Tor am Ende noch fällt. Ich habe damit nicht gerechnet.
Nee, ich aus Stadionsicht auch nicht.
Hat sich null angekündigt für mich, das Tor in der 97. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da waren vorher so ein paar Halbchancen. Ich kann mich erinnern, es flog noch eine Flanke rein. Da weiß ich gar nicht. Ich glaube, da nimmt sogar Renzi Bobby den besseren Kopfball weg und dann geht er lang ins Aus. Aber ansonsten, da waren so ein paar Halbchancen, da war nichts Dolles dabei. Aber auch Dortmund hat irgendwie keine grandiose Kontersituation gehabt.
Nee.
Ja, man wechselt Adeyemi ein, weil man denkt irgendwie, ja, der ist schnell, der bringt jetzt nochmal viel. Aber kein Ball, der ihn irgendwie in Position gebracht hat. Adeyemi fiel dann eher auf, kurz vor Schluss noch mit gelbe Karte und Hektik reinbringen. Dachte ich mir schon wieder so, boah, Leute, ey, jetzt, ne, das ging dann wieder so auf unsere Zeit, auf unsere Uhr irgendwie. Es gab wieder Hektik, es gab wieder Diskussionen, irgendwelche Einwürfe wurden diskutiert. Da dachte ich so, okay, das machen die Dortmunder jetzt auch echt verdammt clever, dass sie uns da jetzt noch in irgendwas rein verstricken. Und dann haben wir uns wieder auch drauf eingelassen. Dachte ich schon so, boah, wenn jetzt, hoffentlich hält die Bank diesmal die Klappe, dass da jetzt nicht auch noch wieder Hektik reinkommt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass man hört das ja immer so, dass der BVB ja im Prinzip Ergebnisse einfährt, aber spielerisch enttäuschend ist. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also das war wirklich richtig traurig, was ich da gesehen habe am Wochenende vom BVB. Ist nicht unsere Baustelle, kann uns egal sein. Aber ich hatte schon so das Gefühl, dass mit dem Kader und mit der Bank, die da haben, da sollte man eigentlich erwarten, dass sie das Ding dann mit der glücklichen Führung, die sie da erzielen, dann irgendwie auch über die Zeit bringen und reinziehen und so. Aber es war halt einfach so, wir waren kämpferisch am Samstag klar besser. Wir haben uns da richtig, richtig reingegraben in dieses Spiel. Und so ein Beispiel zum Beispiel. Wir haben die Innenverteidiger 70% ihrer Defensivduelle alle gewonnen. Wir hatten eine sehr, 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 sehr gute Grundordnung immer wieder auch gehabt. Super wichtig war Capaldo zum Beispiel im ganzen Spiel. Also ich muss schon sagen, so wenig zuzulassen gegen den BVB ist wirklich auch eine herausragende Leistung. Und damit hältst du dir ja das ganze Spiel auch einfach offen und gut, dann machst du halt in der 97. das Tor, das ist dann halt glücklich und dann kann man über verdient, unverdient wieder mal streiten, was ich ja nie tue, weil es gibt im Fußball nicht verdient, unverdient, das ist kein Faktor. Aber weil wir halt defensiv so stabil sind und in der Ordnung sind und einfach nichts zulassen, klar, der BVB will aber auch irgendwie nicht, okay, dann wollen sie halt nicht. Deswegen bleibt bis zum Schluss alles für uns drin und alles spannend und Lars hat richtig gesagt, dauert das Spiel noch 3 Minuten länger oder wir haben ein bisschen mehr Glück beim Abschluss. Dann wer weiß, was noch passiert.
Ja, genau. Und wie krass der BVB dieses Spiel aus der Hand gegeben hat. Wir haben über die Dominanz und über die Spielkontrolle Dortmunds in der ersten Halbzeit gesprochen. Jetzt in der letzten halben Stunde des Spiels hatten wir also über ein Drittel der Spielzeit die Dominanz und die Spielkontrolle. Am Ende des Tages kommen wir aber mit 49-51% Ballbesitz raus. Das heißt, Dortmund hat wirklich eigentlich nicht mehr stattgefunden in der letzten halben Stunde. Und das sieht man auch. Nach dem Führungstreffer hatten sie in der 70. noch einmal eine nennenswerte Torchance und dann auf der XG-Kurve nichts mehr bei Borussia Dortmund. Gar kein Nadelstich, kein Konter, den man entschärft. Da war nichts mehr. Und am Ende des Tages hat der HSV übers Spiel 7 Situationen mit Ballbesitz dauern von 45 Sekunden oder länger. Borussia Dortmund nur 3. Auch da wieder, wie dominant und ballkontrollierend war der HSV am Ende dieses Spiels. Das ist etwas, ich verstehe aus Dortmunder Sicht die Enttäuschung darüber, sich dieses Spiel aus der Hand nehmen zu lassen. Auf der anderen Seite aber die Disziplin, die Einsatzbereitschaft und eben auch den Willen, den Mut, bis in die 97. Wenn das noch 10 Minuten weitergegangen wäre, die wären auch 10 Minuten noch weiter marschiert über den Schmerzpunkt hinweg, waren unsere Spieler gieriger da drauf oder bereiter, alles dafür reinzuwerfen, am Ende des Tages hier noch was zu erreichen. Das sieht man bei den Verteidigern, wenn man sie mal vergleicht, aber das sieht man dann bei jedem anderen Spieler eben auch. Und da auch wieder vollkommen egal, ob es Mikel Bronsis ist, der mit Ball unglücklich war, der kam rein und der war sofort da, der war sofort präsent und der war sofort in seinen Zweikämpfen und Mann-gegen-Mann-Duellen da. Und genau das war es am Ende. Klar, wenn man jetzt sagt, man kann etwas nicht erzwingen, aber es hat sich nicht so krass angedeutet, dass es noch fällt. Aber dieser Glaube und dieser Wille da dran, den habe ich jedem einzelnen HSV-Spieler bis in die letzten Sekunden abgenommen. Und das ist dann auch was mir Freude macht. Gepaart dann natürlich damit, dass wir jetzt nicht über das, keine Ahnung, 4. Spiel in Folge reden, wo wir sagen, aber guck mal, unsere Jungs, ne, sind so einsatzfreudig, sondern jetzt ist tatsächlich was Positives am Ende bei rausgekommen. Ich habe direkt mit Abpfiff gesagt, jawohl, 1-1 gewonnen und habe da überhaupt nicht die Tabelle im Hinterkopf, sondern allen voran, wir gehen jetzt in eine 2-wöchige Pause, also in eine Länderspielpause und die Moral, die man einfach jetzt aus diesem Ausgleichstor in der 97. Minute mitzieht, das trägt dich jetzt dadurch und das ist eine völlig andere Grundstimmung, als wenn man es wieder nicht geschafft hätte und wieder argumentieren müsste. Naja, es war ja eigentlich gar nicht so schlecht, es sind dann Kleinigkeiten und wenn wir uns jetzt noch belohnen, dann. Wir haben uns jetzt mal belohnt. Es gibt leider nur einen Punkt, aber ich bin froh, dass wir diesen einen Punkt haben und insbesondere, dass wir das so am Ende gezogen haben, denn das hat Rambo, Nikolai Remberg bei Sky nach dem Spiel richtig gesagt. Es war von vornherein die Maßgabe auch des Staffs, des Trainerteams zu sagen, wir müssen dieses Spiel offen halten. Wir müssen dieses Spiel offen halten. Und das ist 1-1 aufgegangen bis weit in die Nachspielzeit hinein. Und ja, du hast es gesagt, wäre Fußball nicht nur romantisch, sondern auch ein Märchen, dann wer weiß, was Jean-Luc dann noch gemacht hätte.
Boah, das wäre wild gewesen.
Das ist halt auch das, was wir normalerweise oft auf unserer Seite sehen, am Ende passiert. Der BVB steht hinten dann am Ende selber mit einem 5-4-1 und das merkt man auch, das ist eigentlich nicht die DNA der Spieler. Und wie viel Platz am Ende Miro Muheim hat, um diese Flanke zu schlagen. Und das ist das, was sonst uns immer um die Ohren fliegt. Und jetzt haben wir es mal getan. Kleine Fehler werden bestraft. Diese Flanke musst du verhindern. Und die sind außen Muheim und Dompe gegen zwei Dortmunder. Es gibt keinen Grund, diese Flanke zuzulassen. Und in der Mitte haben sie auch Überzahl. Das müssen sie auch besser verteidigen. Und ein Mini-Fehler und du verlierst den sicher glaubten Dreier. Dein Konkurrent patzt, alle patzen. Und das ist wiederum von uns dann echt mal gut ausgenutzt. Und Renzi hatte diesmal, finde ich, auch bei seiner Einwechslung einen richtig, richtig guten Impact aufs Spiel. Bobby fand ich auch, der hat diese eine Chance gehabt, aber man hat sofort gemerkt, es geht ein Ruck dadurch. Und jetzt nochmal der Bogen zum Anfang. Vielleicht war das ja auch ein bisschen der Plan von Merlin. Ich will es jetzt nicht überhöhen, aber zu sagen, okay, die beiden bringen mir am Ende vielleicht ein bisschen mehr bei einer Einwechslung, als wenn ich jetzt Renzi reinbringe, als wenn ich jetzt Paulsen reinbringe. Deswegen Paulsen am Anfang rein. Vielleicht so ein bisschen Lars-Theorie, da es wäre auch egal gewesen, wer da spielt. Da hätten auch wir drei vielleicht vorne spielen können, dann wäre genauso gut gewesen. Um dann am Ende einfach mit Bobby, wenn du wirklich hinten liegst, nochmal ein bisschen Moment dazu zu kreieren. Ja, und das halt Renzi, das hat Lasse eben so schön gesagt. Das war genau mein Gedanke. Ey, du hattest diese Saison, hattest du bestimmt 5 Chancen, die einfacher waren als dieses Kopfballtor. Alleine gegen Schlotterbeck dieses Ding zu ziehen, ne?
Ja, top. Geil, richtig geil. Ich glaube, das Spiel bietet so viele Kleinigkeiten und so viel, ja, auch auf, neben des Platzes. Ich würde vorschlagen, wir machen einen Haken drunter und den machen wir wie immer. Lasse, den machen wir anmoderiert von und mit Felix Magath und dann mit dir und unseren Man of the Match.
Dann der Groh, der den Ball übernimmt, halt den versucht zu Magath. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor. Tor! Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts ins Eck.
Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
Dann legen wir los. Ich fange diesmal mit meinem Man of the Match an. Das ist, ich habe lange überlegt. Wir haben hier nämlich sehr viele schöne, um mal vorzugreifen, auch andere Personen von den Hörern. Klar, man muss sich am Ende für einen Spieler auf dem Spielfeld entscheiden, der auch mitgespielt hat. Und das ist bei mir Luka Vucevic geworden. Weil für mich in diesem Spiel gegen Borussia Dortmund, wir haben es gesagt, die Abwehr war so gut organisiert, wir haben so wenig zugelassen. Und in meinen Augen geht das viel. Ja, Capaldo hat auch ein super Spiel gemacht und Torunariga hat auch ein gutes Spiel gemacht dafür, dass er so lange raus war. Aber für mich war der Kopf und der Abwehrkapitän und der Organisator hinten in der Abwehr war für mich Luka Vucevic. Ist einfach ein Leuchtturm da hinten drin. Mit seinen 18 Jahren strahlt er eine Souveränität aus. Und er hat jetzt so viele gute Spiele gemacht. Und deshalb will ich jetzt dadurch, dass wir jetzt wirklich nicht verloren haben gegen Dortmund, ist er jetzt stellvertretend für die letzten Spiele für mich gipfelnd in diesem Spiel Luka Vucevic, mein Man of the Match.
Gut, dann mache ich weiter. Mein Man of the Match ist ebenfalls Luka Vucevic. Als der am Samstagabend nach Hause kam, hatte der ein paar Sachen in seiner Hosentasche, sein Portemonnaie, sein Handy, sein Schlüssel und Serhou Guirassy. Der hat einfach keinen Faktor am Samstag. Den hat er komplett kalt gestellt und der ist jetzt nicht so schlecht in der Bundesliga, dieser Stürmer. Der hatte aber wirklich keine Szene gegen uns. Und das ist einfach ohne Worte, wie dieser Junge das so verteidigt. Und ja, herausragende Präsenz auf dem Platz. Ich möchte einfach, dass dieser Junge noch 10 Jahre in unserer Innenverteidigung spielt, bitte.
Das möchte ich auch. Nichtsdestotrotz habe ich mich für einen anderen Spieler entschieden, zum Man of the Match, und zwar für Nicolas Capaldo. Das ist, reiht sich so ein bisschen ein in meine Man-of-the-Match-Argumentation von letzter Woche, wo ich Rambo Remberg genommen hatte, womit ich zum einen sagen wollte, wie polyvalent er ist, dass er eben auch die Position des da verletzt fehlenden Capaldo in der Innenverteidigung ausfüllen kann, aber gleichzeitig auch wieder zeigt, wie wichtig er im Mittelfeld ist. Dahin durfte er jetzt zurück, hat da, finde ich, auch ein sehr gutes Spiel gemacht, wie alle gegen den Ball in der Defensive. Aber Nicolas Capaldo war für mich das Vorbild auf dem Platz, wenn es darum ging, leidenschaftlich sich gegen einen vielleicht auf dem Papier übermächtigen Gegner zu stemmen, wie er sich von der ersten Minute an für kein Laufduell, für keinen Zweikampf zu schade war und dann auch die Zweikämpfe extrem clever führt, häufig einen eigenen Einwurf rausholt in Situationen, wo es auch einen für den Gegner geben könnte, häufig noch einen Foul zieht, ohne dass man jetzt sagt, oh, das ist aber riskant, weil wenn der Schiri es nicht ahndet, es sind halt wirklich Fouls. Wahnsinnig spielintelligent und clever und ich bin super happy gewesen, dass er wieder da war und er war definitiv ein Spieler, an dem sich die anderen aufrichten konnten, wenn es darum geht, voranzumarschieren. Also echt eines Kapitäns würdig, der jetzt da Jusuf Paulsen gespielt hat, nicht war, aber für mich auch ein klarer Leuchtturm auf dem Platz, wobei ich natürlich eure Argumentation für Luca auch voll und ganz nachvollziehen kann. Aber Lasse, jetzt bin ich gespannt. Du hast angeteasert, die Hörerinnen und Hörer haben diverse Nominierungen uns mitgegeben, dann schieß mal los.
Ja, die eben genannten Spieler sind alle dabei, dann haben wir noch Guccioleschwili dabei. Dann haben wir auch von vielen, das fand ich sehr schön, Dennis Diekmeyer Punkte vergeben. Den können wir jetzt hier nicht sportlich als Man of the Match wählen, aber er und seine Familie sind ganz klar unser emotionaler Man of the Match. Aber damit wir die Statistiken verfälschen, müssen wir jetzt noch einen auswählen, der mitgespielt hat. Und das ist auf Platz 3 der von uns auch genannte Luka Vucevic. Auf Platz 2 haben wir Ramzi Königsdörfer, der jetzt, hoffentlich ist der Knoten geplatzt, sagen wir so. Und auf Platz 1 haben wir Nicolas Capaldo, der zum Man of the Match, zum Spiel gegen Dortmund avanciert ist. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Ich habe auch einen kurzen Blick geworfen über die Punkte, die die Hörerinnen und Hörer vergeben haben, in sehr reichlicher Form wieder.
183
vielen,
insgesamt. Ja.
Vielen Dank. Was mich total gefreut hat, ist, dass ich doch des Öfteren auch den Namen Toru Nariga gelesen habe. Denn das ist ja nun ein Spieler, den auch wir rein für seine Leistung zu Beginn der Saison kritisiert haben. Und jetzt kam er rein. Ich habe mich selber auch dabei ertappt, erst recht jetzt nach dem Spiel, dass ich gemerkt habe, wie ich gedacht habe, oh, El Fadli fehlt, Toru Nariga spielt, ah, scheiße. So, vorm Spiel, ganz klar. Aber mir ist während des Spiels nicht aufgefallen, A, dass Daniel El Fadli fehlt und B, habe ich nicht eine Situation gehabt, wo mir der Atem gestockt ist, wo ich gedacht habe, ach, hier ist dieses Phlegmatische, was wir am Anfang der Saison von ihm hatten. Das war erst recht, wenn du nicht die große Vorbereitungszeit auf ein Spiel hast, war das eine nicht nur grundsolide, sondern es war eine bockstarke Leistung von Toru Nariga. Und dass das auch gesehen wird von unseren Hörerinnen und Hörern, finde ich super. Also habe ich mich total gefreut drüber. Insofern vielen Dank für all eure Rückmeldungen und Stimmen. Apropos Rückmeldungen und Stimmen. Wir gehen ja jetzt in eine Länderspielpause. Die letzte in diesem Jahr mit Länderspielen in Luxemburg und gegen die Slowakei. Aber das ist Ausblick. Was wir vorhaben, ist in der kommenden Woche keine Podcast-Pause zu machen, sondern eine erste kleine Zwischenbilanz zu ziehen zu dem, was bis jetzt in der Saison passiert ist. Wir haben ja des Öfteren auch selber uns die Aussage zu eigen gemacht, erste belastbare Rückschlüsse aufs große Ganze kann man vielleicht nach 10 Spielen ziehen. Die 10 Spiele haben wir jetzt und deswegen als kleine Teaser, als kleine Ankündigung für die kommende Woche schauen wir uns einfach mal aus der Helikopterperspektive an, was haben wir bis jetzt vom HSV gesehen, was war gut, wo ist noch Luft nach oben und was erwarten wir so für die Zukunft. Auch das sei schon angeteasert. Wir werden da über die euch bekannten Kanäle bei Social Media und Co. auch nochmal im Vorfeld für uns in der Vorbereitung auf euch zukommen. Vielleicht mit der einen oder anderen Idee, mit der einen oder anderen Bitte, wenn ihr wollt, uns Input zu geben, eure Meinung ein bisschen mitzugeben. Haltet Augen und Ohren auf. Wir werden von uns hören lassen im Laufe dieser Woche und dann in der kommenden Woche für euch eine kleine Sonderfolge aufnehmen. Aber um den Blick schon einmal über die Länderspielpause hinaus zu werfen. Das nächste Ligaspiel, es sind noch kleine Schatten, aber sie werden hinausgeworfen. Bereits jetzt in die Gegenwart. Wir müssen nach Augsburg und zwar am 11. Spieltag, am 22. November um 15.30 Uhr, einem Sonnabend, werden wir in der Fuggerstadt antreten dürfen bzw. müssen. Und ihr kennt das schon, ich habe es sehr lieb gewonnen, die Kategorie. Jan, du öffnest gleich für uns einmal die Motten oder Augsburger Puppenkiste, wie auch immer wir das sagen wollen, und schaust mal in die Historie. Ich muss offen gestehen, so viel ist mir ad hoc nicht präsent, wenn es darum geht, was den HSV und den FCA verbindet, aber da kannst du uns jetzt sicherlich etwas berichten.
Ja, es sind ein paar Spieler, die uns verbinden. André Hahn zum Beispiel.
André Hahn. Da ist er wieder.
Gregoritsch zum Beispiel.
Der Füllkrug hat er nie gespielt, ne?
Nein. Nee, der hat weder da noch dort. Es ist so, wir haben echt eine durchwachsene Bilanz gegen Augsburg. Also 17 Spiele insgesamt, 8 hat Augsburg gezogen, 7 wir und 2 unentschieden. Also das ist durchaus ausbaufähig, finde ich. Und jetzt hast du eben gesagt, Lars, so viel fällt dir dazu gar nicht ein. Aber ich glaube, ein Bild, das wird kein HSVer in der jüngeren Vergangenheit jemals vergessen. Ich rufe es euch in den Kopf, indem ich sage, tragischer Jubelfehler.
Das war gegen Augsburg zu Hause.
Nikolai Müller.
Nikolai Müller. Und zwar schrieben wir den ersten Spieltag der Saison 2017-2018. Und das ist
fast 10 Jahre her.
Wir spielten zu Hause. Ja, wir spielten zu Hause gegen den FCA. Es war der erste Saisonspieltag. Es war das erste Saisonspiel. Und damals für uns in der Startaufstellung Bobby Wood, Nikolai Müller, André Hahn, Kostic, Wallace Ekdal, der übrigens gestern, wie ich gelesen habe, seine Karriere beendet hat. Van Drongelen, Jung, Papadopoulos, Diekmeyer und genau, Dennis ist er wieder. Und Martenia im Tor. Und ja, und ich glaube, es ist kein Hotdeck zu sagen, wenn sich Nikolai Müller da bei dem 1-0 nicht das Kreuzband reißt, dann geht die Saison vielleicht anders aus, als sie dann am Ende ausgegangen ist, nämlich mit dem Abstieg des HSV. Tragisch, ein teuer erkaufter Sieg und ich glaube, wir haben diese Bilder heute alle noch im Kopf, also die alle, die es damals gesehen haben jedenfalls, ne, wie Müller da abdreht, diesen Jubel macht, diesen Hubschrauberjubel und dann springt und landet. Also es gibt ja wirklich eine Reihe von dämlichen Verletzungen, die Fußballwelt oftmals erheitern. Beim Kreuzbandriss fehlt mir da so ein bisschen die Muße darüber, mich zu erheitern. So sind ja schon Spieler in der Dusche ausgerutscht oder beim Aussteigen in eine Glasscherbe getreten, beim Mannschaftsbus und haben dann die WM verpasst oder beim Jubel unter einer Mauer begraben. Also gibt es da wirklich schlimme Verletzungen, aber das beim Jubel ist wirklich ey, so, wo ich denke, ach Alter, ey, das ist so eine Szene, die haben wir alle im Kopf. Ja, genau. Und das war sozusagen das vorletzte Spiel gegen Augsburg. Das Rückspiel, dann haben wir dann 1-0 in Augsburg verloren. Von daher, ja, hoffen wir einfach, dass es dann demnächst besser wird, wenn wir wieder gegen Augsburg antreten. Und es ist ja jetzt, wenn wir in die Zukunft gucken, so ein bisschen auch Blick in die Glaskugel. Wir sind jetzt knapp 2 Wochen vor dem Spiel. Länderspielpause liegt dazwischen. Wir wissen eigentlich gar nicht so genau, ob sich in Augsburg in der Länderspielpause irgendwas tut, ist ja oftmals so, dass man in der Länderspielpause vielleicht den Trainer austauscht. Wobei, nee, die haben ja gar nicht gegen Bremen gespielt gestern, ne? Dann werden die ja den Trainer
behalten. Nein, das geht ja gar nicht.
Dann werden die Trainer ja behalten. Ja, auch gestern, das ist ja so ein typisches Spiel. Fußballphrase, 3 Euro lassen grüßen. Wenn du unten drin stehst, dann verlierst du halt so ein Spiel, führst 2-mal in Stuttgart und dann kriegst du halt noch so ein Ding am Ende rein. Und ja, für die läuft es im Moment gar nicht für Augsburg. Dennoch glaube ich, dass das ein sehr, 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 sehr gefährliches Spiel für uns werden kann. Denn ähnlich wie gegen Wolfsburg zu Hause ist es auch wieder so ein Spiel, wo viele sagen, naja, komm, bei denen läuft da gar nichts zusammen. Aber ich glaube, das wird so ein typisches Augsburg-Spiel zu Hause. Ich glaube, wenn die den Trainer bis dahin nicht entlassen, wenn sie gegen uns verlieren sollten, dann werden sie ihn wahrscheinlich entlassen. Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass die Mannschaft sich da dem Tag nochmal zerreißen wird für ihren Trainer. Und das wird es für uns nicht einfacher machen. Also es wird ein sehr, sehr heikles und heißes Spiel. Was mir Hoffnung macht, ist, wir haben ja am Samstag gegen Dortmund, wie ich finde, eine sehr ansprechende Leistung gezeigt, haben wir eben lange drüber gesprochen. Und Vieira wird wieder dabei sein. Klar, El Fadli wird weiterhin fehlen, aber mit Vieira kriegen wir nochmal einen richtig, richtig guten Punkt auf die Straße, glaube ich. Von daher, ja, spannend.
Ja, für mich ist das Auswärtsspiel in Augsburg so eins aus der Reihe nicht sexy, nicht unbedingt, da warte ich nicht Champagnerfußball und sicherlich auch relativ undankbar, weil um dort zu punkten, glaube ich, muss man bereit sein, auch echt, ich will nicht sagen Schmerzen in Kauf zu nehmen, aber diese Spiele dort in Augsburg, die können auch wehtun. Die gewinnst du im Zweifel auch über Physis, über Bereitschaft. Und das ist für mich so ein bisschen vergleichbar mit unserem Spiel bei Union Berlin. Da gilt nämlich eigentlich exakt dasselbe. Das ist für mich so eine Kategorie Auswärtsspiel. Und jetzt sind wir tief im November. Es ist im Zweifel kalt, kühl, schmuddelig. Und das ist ein Spiel, wo es darauf ankommen wird, nach meinem Dafürhalten, dass wir hellwach sind und dass wir von Anfang an da rangehen, defensiv gut stehen, aber, und das ist, glaube ich, die das Upgrade in unserem Spiel im Vergleich, wenn wir das Union-Spiel, was ja nun schon ein paar Wochen her ist, nochmal nehmen, diese Umschaltmomente zu kreieren. Und das ist das ist ein bisschen was ich auch tatsächlich jetzt beispielsweise aus dem Dortmund-Spiel mitnehmen würde über die Länderspielpause in Richtung Augsburg. Wir müssen wieder sattelfest stehen, aber ich erwarte eben keinen Gegner, der uns so hoch bespielt, wie es jetzt Borussia Dortmund gemacht hat, sondern eher auch aus einer, ja, vielleicht schon abwartenderen Position kommt, sodass wir im Zweifel bei der Initiierung unserer Gegenstöße, unserer Angriffe ein bisschen mehr Räume haben und der Weg bis zum gegnerischen Tor nicht ganz so weit ist. Insofern glaube ich, dass es ein Spiel wird, wenn du in Augsburg hinten liegst, ist es noch ätzender. Insofern auch da wieder ist es ein Heimspiel für den FCA gegen einen Aufsteiger. Die wollen das gewinnen. Ich glaube nicht, dass man bei Augsburg mit einem 0:0 zufrieden wäre. Zumindest stand jetzt nicht. Für uns als HSV ist es aber so, ein Auswärtspunkt ist ein Auswärtspunkt. Und wenn wir mit 0:0 auf den Acker gehen, irgendwann kribbelt es eher bei Augsburg als bei uns. Und ich glaube, dass im Zweifel auch ein Geduldsspiel sein kann. Und wir aber mit Fabio Vieira und auch dann mit einem Bobby Glatzel von der Bank oder auch mit anderen Spielern auch unsere offensive Herangehensweise im Laufe eines Spiels verändern können. Und das, glaube ich, könnte entscheidend sein, dass es uns gelingt, entweder über Wechsel oder eben auch tatsächlich von Beginn an, Sandro Wagner und seine Mannschaft mit irgendetwas zu überraschen.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass der HSV irgendwas aufs Tableau zaubert und irgendwas auf die Aufstellung zaubert, womit wir nicht rechnen. Man muss auch sagen, Augsburg hat die schlechteste Abwehr der Liga mit 24 Gegentreffern. Gut, die haben 0:6 gegen Leipzig verloren. Verlierst du, sagen wir mal, am normalen Tag 0:2 gegen Leipzig, kannst du 4 Tore abrechnen. Hast du immer noch mit die schlechteste Abwehr. Von daher, es ist schon möglich, gegen den FCA Tore zu erzielen. Von daher glaube ich aber auch, da Sandro Wagner unter Druck steht, werden die mehr gewinnen müssen, als wir es tun. Und dementsprechend ist es, glaube ich, am sinnvollsten, wirklich da aus einer gesicherten, kontrollierte Offensive, hätte Otto ja gesagt. Also nicht komplett hinten reinstellen, aber schon auf die Defensive achten und dann durch die schnellen Konter über Dompe und auch lange Bälle von Vieira, der das ja kann, diese Schnittstellenpässe und sowas, darüber dann zum Erfolg zu kommen. Und da ist dann ein Ramsey tatsächlich wieder der perfekte Stürmer vorne drin. Und vielleicht ist der Knoten ja jetzt geplatzt durch seinen Treffer. Vielleicht kommt er auch von der Bank und kann dann diesen Impact bringen. Also ich sehe uns da schon gewappnet gegen Augsburg. Und ich habe ja ein leichtes Faible für die Stadt. Hab da ein paar Connections hin oder hatte auch ein paar Connections und habe immer noch ein paar Connections hin. Wäre auch da gewesen, definitiv Auswärtsfahrt, nur leider feiert einer meiner besten Kumpels am vorigen Tag seinen 40. Geburtstag. Und da werde ich am nächsten Tag nicht um 15.30 Uhr in Augsburg sein können.
Hast du gerade leider gesagt? Der hört hoffentlich nicht zu.
Nee, nein. Also leider fällt das auf ein Wochenende und ich freue mich natürlich auf diesen Geburtstag zu sein. Schon sehr lange, von daher fällt deshalb Augsburg aus. So war es gemeint. Und ja, aber Augsburg ist eine sehr schöne Stadt. Kann ich nur allen, die da sind, geht mal ins Drei Königinnen und esst da das Schnitzel. Das ist richtig gut. Das ist das beste Schnitzel, was ich bis jetzt in Deutschland gegessen habe, auf jeden Fall. Ja, gutes Bier gibt es da auch mit Riegele. Also und packt andere kleinere Brauereien und die Innenstadt, Goldener Saal vom Rathaus. Also Augsburg ist eine sehr, sehr, sehr schöne, unterbewertete Stadt in Deutschland, finde ich. Eine der Top 5 schönsten Städte in Deutschland. Also wirklich schon wirklich sehenswert, sich auch mal nicht nur das Stadion anzugucken, sondern auch im Zuge der Auswärtsfahrt vielleicht mal die Stadt Augsburg anzuschauen. Das ist wirklich, wirklich hübsch. Stadion kann man sich streiten. Auch in meinen Augen nicht so schlimm, wie es von vielen gemacht wird. Also immer wenn ich da war, fand ich das Stadion eigentlich auch ganz nett. Und man kann gut eine Bosna essen. Das ist diese typische Paprika-Bratwurst, die es da gibt. Die ist auch geil. Von daher nochmal ein paar kulinarische Tipps von hier in dieser Stelle. Aber ja, ich glaube schon, dass wir für uns was drin ist. Es wird eine harte Nuss, glaube ich auch. Es wird, vielleicht erwarten viele HSV-Fans jetzt, oh, wie hauen wir weg, das 1:1 gegen Dortmund und so. Aber das dürfen wir nicht erwarten. Also ich glaube schon, dass, wie gesagt, auch wenn Augsburg teilweise die Katastrophenspiele hat mit dieser 0:6 Niederlage gegen Leipzig und so, es ist kein leichter Gegner. Auch jetzt wegen diesem Beißreflex, wegen Sandro Wagner.
Ich glaube, halt einen Schönheitspreis wirst du da nicht gewinnen.
Nee.
Aber die Möglichkeit besteht, dass du, ich glaube, es wird eklig werden, auch von Seiten der Augsburger. Die werden das auf jeden Fall zu einem hektischen Spiel machen, um das Publikum irgendwie mitzunehmen. Und wir müssen die so ein bisschen runterkühlen. Das muss der Plan sein. Du musst es schaffen, dass die da nach einer halben Stunde, ich meine, es gab jetzt schon Plakate gegen Sandro Wagner. Du musst es einfach schaffen, dass sie da in der ersten halben Stunde nichts zu bestellen haben und dass es dann unruhig wird und dass dann die Pfiffe losgehen, dass sie sich mit sich selbst beschäftigen, statt mit uns. Das muss der Plan sein. Du musst einfach, ja, so sein, wie Augsburg früher immer war, nämlich eklig und, ja, fies zu bespielen. Das musst du einfach hinkriegen als HSV und du musst deine Rolle annehmen, denn wir sind nicht der Favorit, wenn wir da runterfahren. Die sind der etablierte Erstligist seit 10 Jahren. Da gibt's nichts drum herum zu reden. Die müssen absolut gewinnen in der Situation, in der sie sind. Das muss einfach in die Köpfe rein. Wir sind auf Platz 13. Wir haben aktuell 5 Mannschaften, die schlechter sind als wir. Und damit steigen wir nicht ab. Von daher alles cool. Also müssen die erstmal was machen. Die müssen gegen uns jetzt erstmal gewinnen. Und mit der Haltung musst du da rein. Es ist wirklich dann die spannende Frage, wird das überhaupt ein Spiel für Vieira? Ist er bisher eher aufgefallen durch rote Karten? Ob du ihn so ein hektisches Ding von Anfang an bringst oder ob du ihn lieber einwechselst? Da bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, weil die Mannschaft, die auf dem Feld war, mit Abstrichen bei Paulsen, habe ich schon gesagt, hat es eigentlich gut gemacht, ne? Und solange du da nicht das Spiel machen musst, ist alles gut. Deswegen würde ich eigentlich fast auf die 11 vertrauen, die es am diesem Samstag gemacht hat. Wenn jetzt da nicht irgendwelche großen Verletzungsthemen aufgemacht werden, sollten die eigentlich auch wieder spielen. Ich würde halt vorne Renzi reinwerfen, aus besagten Gründen. Und ja, das kann durchaus sein, dass jetzt der Knoten bei ihm aufgegangen ist. Hoffen wir es einfach mal. Und dann wird es sehr, 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 sehr spannend werden.
Ja, und selbst wenn nicht, ich gehe da komplett mit. Ich würde auch genauso das Spiel angehen, wie du es gerade gesagt hast, mit derselben Elf jetzt gegen Dortmund. Einzig Renzi für Josef Paulsen. Du hast dann ja je nach Spielverlauf auch tatsächlich diverse auch taktische Möglichkeiten. Du kannst ja dann beispielsweise, musst ja auch nicht zwingend den Reflex haben, Josef Paulsen oder Bobby Glatzel für Renzi zu bringen, wenn du da vorne wechselst, sondern du kannst im Zweifel auch einen Fabio Vieira für ihn bringen und Ryan Philipp vorne ins Zentrum stellen, was deine offensive Grundanlage total verändert und einen Gegner vor neue Aufgaben stellt. Das ist das, was ich vorhin so ein bisschen mit dieser Variabilität meinte. Und ich habe zwar auch gesagt, dass ich so mal pauschal mit einem Auswärtspunkt grundsätzlich leben könnte, da bleibe ich auch bei, aber das ist auch ein Spiel, auch da sehe ich eine Analogie zum Spiel gegen Union Berlin, da hatte ich das auch vorm Spiel gesagt, das ist auch ein Spiel, wo wir durchaus hinfahren dürfen als HSV und sagen, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Nicht auf Teufel komm raus und nicht um jeden Preis, also im Sinne von, das Spiel geht mit 0-0 in die Schlussviertelstunde, wir machen auf und wir versuchen auf den Sieg zu pressen, aber das ist eins dieser Auswärtsspiele, eine Mannschaft, die nach knapp einem Drittel der Saison in der Tabelle unter uns steht, auch erst 2 Siege auf dem Konto hat, die teilweise echt schlecht gespielt hat, wo man sagen kann, da darf man auch hinfahren und sagen, da strecken wir uns mal und gucken, ob wir nicht 3 Punkte ins Gepäck bekommen am Ende. Da bin ich gerne ein echt schlechter Gast, der einfach das Tafelsilber am Ende einpackt und sagt, tschüss 2-3 und ab zurück nach Hamburg, 7 Stunden Autobahn. Soll mir alles recht sein, eins der Auswärtsspiele, wo ich sage, wie habe ich es vorm Unionsspiel gesagt, da hängen die Kirschen vielleicht nicht ganz so hoch wie in manch anderem Stadion. Ja. Wir haben es bei uns im Vorgespräch ja ganz kurz schon gehabt, die Kapverden sind schon qualifiziert, Deutschland noch nicht. Wie schwierig es wird, werden wir sehen. Jan, wir spielen jetzt am, hilf mir.
Freitag.
Freitag in Luxemburg und dann?
Genau, und dann spielen wir noch zu Hause am Montagabend in Leipzig. Ich glaube 20:45 ist Anschlusszeit, spielen wir gegen die Slowakei und ja, sollten schon auch beide Spiele gewinnen. Gut, Luxemburg, glaube ich, wird jetzt kein Thema werden. Bisher 0 Punkte. Das sollte auch eigentlich machbar sein für uns. Und dann, wenn Slowakei gegen Nordirland gewinnt, dann kommt es zum, ja, man kann sagen, Finale in Leipzig. Deutschland gegen Slowakei wäre dann das sozusagen das Endspiel. Vom HSV ist noch niemand nominiert. Aktuell im deutschen Kader, aber das ist ja nur noch eine Frage der Zeit.
Ich kann mir das auch nur so erklären, dass Julian Nagelsmann einfach die Nummer nicht hat.
Ja, ich lese hier gerade, dass Amiri ausfällt. Genau. Breaking. Und Nagelsmann hat jetzt Uedraogo nachnominiert. Mhm. Ja. Und Schlotterbeck fällt noch aus. Irgendwie. Wahrscheinlich, vielleicht durch den Treffer.
Ziemlich sicher dadurch.
Muss er sich nochmal einen Tag erholen.
Ich glaube, das war so eine Situation, letzter Rückblick nochmal auf das Dortmund-Spiel, wo die Wahrnehmung am Fernseher und im Stadion vermutlich komplett unterschiedlich war.
Ja, total.
Weil am Fernseher siehst du die Situation und ich will da jetzt überhaupt nicht drauf aus, spielt Jordan Torunariga minimal den Ball oder nicht? Oder ist es ein Unfall oder möchte man es als Foul titulieren? Darum geht es mir gar nicht. Sondern es geht mir einfach darum, da sieht man ganz klar, und jeder, der mal diese modernen, dünnen Fußballschuhe anhatte, weiß exakt, wie dermaßen das wehtut, wenn man da drunter langt unter den Stollen des Gegenspielers. Das ist Schlotterbeck hier passiert. Super fair im Übrigen im Interview nach dem Spiel, wie er gesagt hat, das ist eine unglückliche Situation. Torunariga hält drüber, ich hau rein, war keine Absicht, geht weiter im Sinne von, das passiert nun mal im Fußball. Respekt dafür, das hätten vielleicht manche andere auch anders für sich zu nutzen versucht. Ja, und als dann im Fernsehen da zu sehen war, erst wie der weiße Socken schon knallrot war und dann da diese Schnittwunde ohne Triggerwarnung, das reichte mir auch, um zu sehen, der junge Mann wälzt sich hier nicht einfach grundlos rum, um irgendwas zu schinden oder rauszuholen. Ich weiß aber auch, je nachdem, wo man da im Stadion steht oder sitzt, dass man da ganz anders aus dem Sattel geht als HSVerin oder HSVer und einfach denkt, meine Güte, mach hier nicht so einen Kasper-Kram. Erst recht, wenn er dann aufsteht und eine Blitzgenesung offenkundig hat. Also sicherlich hier ging die Schere zwischen Fernseh und Stadion weit auseinander. Dann lass uns für heute doch einfach zumachen hier den Laden. Wir machen ihn ja kommende Woche wieder auf. Wir haben es angekündigt mit einer Sonderfolge, mit einer kleinen Zwischenbilanz. Da melden wir uns nochmal bei euch. Ansonsten sagen wir heute vielen Dank fürs Zuhören. In der kommenden Woche nach der Länderspielpause oder in der Länderspielpause gibt es dann die Sonderfolge. Die nächste reguläre dann nach dem Augsburg-Spiel. In diesem Sinne von uns vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und
nur der HSV.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.